Liebe Gemeinde, liebe Freunde, 25 Menschen werden in einem kleinen Boot auf dem Weg von Tunesien zur Insel Lampedusa tot aufgefunden, vermutlich erstickt. Vor einer Woche ging das über den Äther. Und inzwischen sind noch weitere fürchterliche Mitteilungen gekommen. In den letzten Tagen erreichen uns über Fernsehen und Radio immer wieder erschütternde Nachrichten von Menschen aus Somalia, die versuchen, aus Afrika über das Mittelmeer zu fliehen. Teilweise, um den erbärmlichen wirtschaftlichen Lebensbedingungen zu entfliehen, die keine Perspektive für sich und ihre Familien mehr sehen. Andere, weil sie in den islamischen Ländern um ihres Glaubens willen verfolgt werden oder aber weil sie die politischen Verhältnisse in ihrem Heimatland nicht mehr ertragen können. Viele tausend Menschen, und ich glaube, inzwischen muss man davon sprechen, dass es mehr als 100.000 Menschen sind, die durch die Dürrekatastrophe am Horn von Afrika alles verloren haben, fliehen mit ihren Familien in die Auffanglager in den anliegenden Ländern in der Hoffnung, dort mit ihren Familien überleben zu können. Diese Flüchtlinge werden dann Fremdlinge in den neuen Ländern sein, oftmals auch rechtlos sein und mit ihrer Arbeitskraft ausgebeutet. Diese rechtlosen Flüchtlinge haben dann oft noch nicht einmal Gaststatus. Sie sind Fremdlinge, Heimatlose. Wie können sie in dem ersehnten Land heimisch werden? Werden sie in Dorfgemeinschaften, in Glaubensgemeinschaften, in Kirchen willkommen geheißen? In der Bibel schreibt der Apostel Paulus auch über Fremdlinge und darüber, wie Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Prägung in einer Gemeinde durch ihren Glauben eins sein können. Und es wurde vorhin schon verlesen, der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Epheser Kapitel 2, Vers 19. Und er hat mich sehr beschäftigt im Angesicht der Weltlage und Weltsituation. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In diesem Vers geht es um Fremdlinge, aus denen Mitbürger und Hausgenossen werden, aus Menschen, die ferne waren und jetzt in der Gemeinde solche, die einander Gott sind, nahe sind, auch Menschen ohne Hoffnung, nun Menschen, die Hoffnung haben dürfen auf das rettende Heil in Christus. Es geht um Veränderung. Man nimmt an, dass Paulus diesen Brief aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben hat, vermutlich zunächst an die Gemeinde in Laodicea gesandt hat und dass er erst später nach Ephesus weitergereicht wurde. Um diesen Text besser verstehen zu können, müssen wir uns ihn im Kontext ansehen. Ich lese daher in der Übertragung nach der guten Nachricht Epheser 2, 11 bis 22, überschrieben mit durch Christus geeint. Denkt daran, was ihr früher gewesen seid. Ihr gehörtet ja zu den Völkern, die von den Juden als die Unbeschnittenen genannt wurden. Damit haben sie selbst doch nur die Beschneidung, die von Menschen vollzogen wird. Jedenfalls wart ihr damals von Christus getrennt. Ihr wart Fremde und gehörte nicht zur Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundschließungen gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Damals wart ihr dem wahren Leben fern, jetzt aber seid ihr ihm nahe, durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht hat und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als in einem Leib der Gemeinde vereinigt, zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündigt, euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nah waren. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel, zusammen mit den Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Soweit das Wort Gottes. Es geht dem Apostel Paulus zunächst um die Einheit von Judenchristen und Heidenchristen in der Gemeinde in Ephesus. Ist eine solche Einheit in der Gemeinde in Ephesus möglich? Einheit schaffen zwischen Menschen, die einen unterschiedlichen religiösen und kulturellen Background und eine ganz unterschiedliche Geschichte haben, das ist eine große Herausforderung, damals und heute. Im Folgenden möchte ich drei Punkte herausarbeiten, in denen es um das Zusammenwachsen in unseren Gemeinden geht. Mein erster Punkt ist, wo kommen wir her? Und mein zweiter Punkt, was sind wir als Gemeinde? Und schließlich, was können wir als Gemeinde werden? Zum ersten Punkt. Ich sagte schon, ohne Jesus Christus waren die jungen Christen in Ephesus ausgeschlossen aus der Gemeinschaft des Gottesvolkes. Ohne Heilshoffnung, nur Gäste und Heimatlose. Sie waren ausgeschlossen. So übersetzt Luther, ein hartes, bitteres Wort. Im Alten Testament ist das Wort Fremdlinge und Gäste ein stehender Begriff. So heißt es im zweiten Buch Mose im Exodus, Kapitel 22, 20. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Und im Psalm 39, Vers 13 betet der Psalmist: Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien und schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin Gast bei dir, wie alle meine Väter. Die Fremdlinge, die Heimatlosen, mit denen das Volk Israel, aber auch die Gemeinde damals und wohl auch heute zu tun hat, haben also einen besonderen Stellenwert. Ein paar Beispiele. Ich denke an die Millionen von Flüchtlingen, die 1945 aus dem Osten unseres Vaterlandes in den westlichen Teil Deutschlands gekommen sind. Meine Frau ist damals mit ihren Eltern aus Westpreußen im Geleitzug der untergegangenen Gustloff über die Ostsee nach Schleswig-Holstein geflohen, unter Lebensgefahr. Und hat das Elend der Nachkriegszeit zunächst bei Husum, später in Burg, einer kleinen Stationsgemeinde von Itzehoe, erlebt. Letzte Woche haben wir die Erinnerungen an die kleine Flüchtlingsstationsgemeinde am Nordostseekanal wieder aufgefrischt. Auch hier kamen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung zusammen. Aber sie sind zu einer Gemeinde zusammengewachsen. Wie war das bei euch hier in Jever? Als eine ganze Reihe von holländischen Geschwistern in eure Gemeinde gekommen sind, da hat es sicher auch eine ganze Zeit gedauert, bis die unterschiedlichen Glaubenserfahrungen und Lebenswege mit den Einheimischen zusammengefunden haben. Und wie ich eben erfahren habe, hat es eine glückliche Entwicklung gegeben. Inzwischen ist ein Bruder mit holländischem Hintergrund Ältester bei euch. Einige sind in der Gemeindeleitung. Ich finde das großartig. So war das auch in Ephesus. Hier kamen Judenchristen und Heidenchristen mit ihren unterschiedlichen Lebensweisen zusammen. Es kam zu einem schwerwiegenden Problem. Man wollte die jüdischen Regeln mit Beschneidung der Säuglinge, mit der Verpflichtung zum Halten der Gesetze, vor allem der Speiseregeln und die Sabbatheilung für die Aufnahme in die Gemeinde vorschreiben. Sie wollten also alte Gesetze und Regeln für die noch neue und junge Gemeinde in Ephesus voraussetzen. Und Paulus hat sich nun heftigst dagegen gewehrt, dass die damaligen Heidenchristen vom Bürgerrecht Israel und von der Heilshoffnung auf die Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen sein sollten. Für die Juden gilt der mit dem Volk Israel beschlossene Bund, verbunden mit Befolgung der mosaischen Gesetze. Und für die neu hinzugekommenen Christen aus dem nichtjüdischen Umfeld gilt nun aber nur noch der neue Bund im Glauben an die errettende Kraft des Blutes Jesu Christi. Durch sein Sterben am Kreuz hat Jesus die trennende Mauer eingerissen, die beide trennte und zu Feinden machte. Er hat die beiden heilsgeschichtlichen Wege miteinander versöhnt und die beiden Teile miteinander verbunden. Eigentlich dürfte dann die Feindschaft zwischen diesen beiden Teilen ein für alle Mal ausgelöscht sein. Durch diese Friedensbotschaft dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott den Vater treten. Und nun zum zweiten Teil. Was sind wir als Gemeinde? Damals und heute. Durch Jesus Christus sind die Heidenchristen damals, aber auch wir heute, nicht mehr Heimatlose und Gäste, sondern wir sind in Gottes Hausgemeinschaft aufgenommen. Ja, wir sind sogar Kinder eines Vaters im Himmel. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und bei Galater, dem Brief an die Galater, Kapitel 3, Vers 26 bis 28 heißt es, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und in dieser Gemeinschaft der Gemeinde gilt nicht eine Rangordnung, nicht das Gesetz des Erfolges, nicht Machtschreiben, sondern das neue Gesetz der Liebe. Im vierten Kapitel unseres Epheserbriefes, und ich sage bewusst unseres Briefes, weil das Alte und Neue Testament als lebendiges Wort Gottes auch und gerade zu uns sprechen will. In diesem vierten Kapitel spricht Paulus von der Zielrichtung der uns verbindenden Liebe. Es heißt im Kapitel 4, Vers 2, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertrage einer den anderen in Liebe. Und im Hohelied der Liebe steht im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 13. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Und sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich über die Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Muss man tief atmen. So sollen und dürfen, ja geradezu müssen wir als Kinder Gottes, als Geschwister miteinander umgehen. Aber diese Verse im 1. Korintherbrief, Paulus, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das ist doch realitätsfern. Auf jeden Fall ist es natürlich ein riesengroßer Anspruch und eine große Herausforderung. Aber sich im Alltag ab und zu mal wieder das Hohelied der Liebe durchzulesen und sich an diesen Anspruch zu erinnern, ist bestimmt gut. Ich muss zugeben, dass es mir oft schwerfällt, diese Liebe so und bedingungslos zu realisieren. Ich bin mit 3 jüngeren Geschwistern in unserer Familie groß geworden. Da war nicht immer eitel Sonnenschein. Da wurde gezankt, gepetzt, verleumdet, um die Hackordnung gekämpft, übel nachgetragen. Aber der große Unterschied ist, dass wir in der Gemeinde im Umgang miteinander uns immer wieder vergeben, immer wieder einander verzeihen können. Einfach deshalb, weil unser Herr Jesus Christus auch uns immer wieder vergibt. Ich muss zugeben, dass es bei mir bis vor wenigen Jahren gedauert hat, bis nach langem Streit ich mit meinem jüngsten Bruder mich wieder versöhnt habe. Es ist eben so, dass es auch mit Versöhnung und Integration nicht immer einfach und problemlos zugeht. Wie kann Integration geschehen und gefördert werden? Ein Tipp dazu stand in der Losung vom Mittwoch letzter Woche in Philipper 2, Vers 3. Darum achte einer den anderen höher als sich selbst. Manchmal braucht es viel Zeit mit dem Zusammenwachsen, dem Einswerden. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Was können wir werden als Gemeinde? Paulus charakterisiert die Gemeinde als eine Familie mit Aufgaben. Es geht hier um das Bauen einer Wohnung, woran wir alle beteiligt sind. Und es ist hier beim Wohnungsbau der Bau der Gemeinde gemeint. Da gibt es Zimmer für Kinder- und Jugendarbeit, Zimmer für Predigtdienst, Seelsorge, Gottesdienstplanung, Zimmer für Seniorenbetreuung, Frauenfrühstück, Hauskreisarbeit, Zimmer für Finanzplanung, Musikgestaltung. Ich finde es toll, dass ihr so tolle Mitarbeiter hier habt mit solchen Begabungen. Öffentlichkeitsarbeit und vieles andere. In diesen Zimmern dürfen und sollen wir uns miteinander mit unseren Gaben einbringen. Und vielleicht, wenn es nötig ist, auch zusammenraufen und so Gemeinde bauen. In dem vorhin vorgelesenen Text schreibt Paulus in Epheser 2, 21 und 22, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, da Jesus Christus der Eckstein ist. Jesus hält das ganze Gebäude zusammen. Und wie wir daran beteiligt sein können, schreibt der Paulus Petrus in seinem ersten Brief im 2. Kapitel. Auch ihr seid lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Mitarbeit in der Gemeinde kann so manches Opfer an Zeit und Geld bedeuten und fordern. Aber eines habe ich in den Jahren meiner Mitarbeit in der Gemeinde, in den Gemeinden kennengelernt. Gemeinde Jesu Christi ist die herrlichste Sache der Welt, wenn sie denn klappt. Da, wo wir durch den Heiligen Geist unsere Gaben entdecken und sie miteinander annehmen, anerkennen und in die Gemeinde einbringen, da kann unser Herr uns gebrauchen zum Bau seiner Gemeinde. Da können unterschiedliche Lebenswege und geistliche Erfahrungen zusammenwachsen und sich gegenseitig befruchten. Und Jesus Christus ist der krönende Abschluss. Er hält das ganze Gebäude zusammen. Gott ehrt uns, wenn er uns als lebendige Steine für den Bau seines Tempels, seiner Gemeinde braucht. In eurer Nachbargemeinde in Esens gab es seit 1994 nur eine aus 10 gebrauchten Containern bestehende Notkirche. Und nun hat die kleine Gemeinde mit ihren Gottesdienstbesuchern ist sie gewachsen. Und am 2. Juli, so stand es in der Zeitschrift unseres Bundes, die Gemeinde, wurde nun ein Grundstein für ein neues Kirchengebäude gelegt. Das ist richtig, ne? Und um Weihnachten soll der Bau fertig sein. Ich bin glücklich darüber, wenn Kirchen heutzutage nicht nur geschlossen und entwidmet werden, sondern Gemeinden wachsen, Menschen zur Gemeinde hinzugetan werden und Neues gebaut werden kann. Gott segne das Zusammenwachsen der Kräfte und Gaben zum Bau dieses neuen Gotteshauses. Und noch ein letztes. Wir haben vorhin von den Heimatlosen, den Fremdlingen gesprochen. Im Prinzip sind damit nicht nur Menschen gemeint mit Migrationshintergrund, sondern alle Menschen, die keinen Zugang zu Jesus Christus und Gott Vater haben. Wie können diese Menschen in die Familie Gottes, in seine Hausgemeinschaft kommen? Wenn wir heute eine Autoreise machen, dann brauchen wir Wegweiser. Das sind ja Navigatoren. Meistens, fast jeder Autofahrer hat so ein Ding schon in seinem Auto. Und wenn wir auf einem falschen Weg sind, dann sagt er, bitte wenden, wenn möglich, bitte wenden. Und am Ziel sagt er, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ein solcher Navigator, der uns zum Ziel führt, so dass wir unser Ziel erreichen, ist das Jesuswort aus Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das Evangelium in der Westentasche, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der mit uns befreundete Bundesevangelist Karl-Heinz Gromberg hat einmal darauf hingewiesen, dass es für das Hineinwachsen in die Gemeinde fast ein Gesetz ist. Aus Fremdlingen werden zunächst Gäste. Aus Freunden der Gemeinde werden dann Menschen, die in die Gemeinde aufgenommen werden wollen. Und dann vielleicht können sie als Mitglieder in der Gemeinde Aufgaben übernehmen. Was für eine herrliche Sache, die Gottesfamilie gefunden zu haben, bei Gott zu Hause und geborgen zu sein. Und zu dieser Gottesgemeinde dürfen wir einladen. Ich denke, wir können unseren Kollegen am Arbeitsplatz, unseren Nachbarn und den Klassenkameraden in der Schule nichts Besseres sagen, als auf diesen Wegweiser aufmerksam zu machen. Jesus. Jesus Christus. Ich wünsche mir und euch, dass wir unsere Herzen und Häuser für die Menschen öffnen, die als Fremdlinge und Heimatlose im tiefsten einer Heimat ein Zuhause suchen. Und dass wir uns miteinander fröhlich einbringen zum Bau der Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, um mit dem Begründer der Brudergemeinde, Graf Nikolaus von Zinzendorf, zu sprechen. Wir wollen uns gerne wagen in unseren Tagen, der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Unser Herr Jesus Christus segne uns dazu. Miteinander. Amen.